Ja, das heutige Thema bedeutet äußerer Erfolg oder in Klammern Frucht unbedingt immer, dass Gott segnet. Dieses Thema hat Gott mir schon seit längerer Zeit auf den Herzen gelegt. Ich habe viel Gespräch mit Menschen und ich komme viel rum. Ich kenne viele unterschiedliche Gemeinden mit unterschiedlichen Prägungen. Und man bekommt doch ganz viel mit, was Gott so tut. Ob er es wirklich tut, das ist die Frage. Und deswegen glaube ich, wir leben in einer Zeit, wo man äußerlich sehr viel mitbekommt. Wir schauen ja alle, wir nehmen ganz vieles mit den Augen wahr. Und wir wissen, Bibelleser wissen von der Bibel, dass in der Endzeit, bevor Jesus Christus wiederkommt, der Satan auftreten wird und er wird viele verführen. Nicht wenige, viele. Und er verführt nicht Ungläubige, sondern Gläubige. Und wir wissen aus dem 1. Timotheusbrief, dass in der letzten Zeit viele von Glauben abfallen werden. Wir wissen aus dem 2. Thessalonicher Brief, dass der Satan am Ende der Zeit Zeichen, Wunder und Machttaten, übrigens diese drei Worte im Griechischen, sind identisch mit den Worten, die verwendet werden, worden sind, wo Jesus Zeichen, Wunder und Machttaten tat. Also er kopiert ihn, wie er so oft macht. Deswegen müssen wir wachsam sein, denn nicht alles, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Und es gibt ganz viel Fake. Und der größte Fake, den der Satan uns immer wieder vormacht, ist, dass er uns einredet, Gutes kann nur Gott. Jetzt guckt ihr mich vielleicht an und sagt, das kann doch nur Gott. Heilen, Wunder, Zeichen kann nur Gott tun. Oh sorry, dann kennst du deine Bibel nicht. Denn das ist genau das, was ich eben gesagt habe. In der Endzeit werden viele Christen verführt werden. Da werden Leute auftreten, die scheinbar äußerlich Erfolg haben. Aber jetzt ist die Frage, ist da wirklich der Segen des Herrn? Und ich werde euch heute vom Wort beweisen, dass nicht immer äußerlich, wenn großer Erfolg da ist, der Herr dahinter steht, der da segnet. Die erste Bibelstelle, die ich mit uns beleuchten möchte, wenn ich sie finde hier, wenn das funktioniert, jetzt. Geöffnete Augen. Ich lese uns eine Bibelstelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 6 bis 8. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihren Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie unbekleidet waren. Deshalb machten sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen. Ein Zitat: Gottes Heiliger Geist führt uns tiefer in Christus hinein und nicht über Christus hinaus. Das ist eine ganz große Gefahr, dass manche Christen immer mehr haben wollen. Es gibt auch ein Gebet, das biblisch falsch ist. Herr, ich brauche mehr Heiligen Geist. Du brauchst nicht mehr Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist braucht mehr von dir. Der Heilige Geist ist eine Person, den kann man nicht stückweise bekommen. Du kannst nicht sagen, ich habe ihn 70%, 80%, 90%. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann hoffe ich, dass du nicht jeden Tag betest, Herr Jesus, komm in mein Herz. Falls du jeden Tag nur so betest, ist das ein Zeichen, dass Jesus überhaupt nicht in dein Leben ist. Denn entweder Jesus ist da oder er ist nicht, er ist eine Person. Und der Heilige Geist ist auch eine Person und er ist Gott. Und entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, etwas Kraft zu bekommen für einen Dienst, ist was ganz anderes. Aber dafür brauchst du nicht mehr Heiligen Geist, sondern da wird der Heilige Geist in dir die Kraft geben. Und je mehr du die Lebensbereiche deines Lebens den Heiligen Geist übergibst, desto mehr wirst du erfüllt von ihm. Aber dafür brauchst du nicht mehr Heiligen Geist, der ist ja schon da. Du musst ihn alle Bereiche deines Lebens öffnen, wie in einem Haus, wo unterschiedliche Zimmern sind. Du musst ihm die Schlüsselgewalt deines Lebens übergeben, dass er wirklich in jedes Zimmer deines Lebens hineingehen kann. Äußerlich betrachtet, von der Erkenntnisfrage, könnte man sagen, die haben doch alles richtig gemacht. Die haben jetzt Erkenntnis, die Augen sind aufgetan. Man hätte sagen können, da siehst du, das ist doch super, die können jetzt erkennen, was gut und böse ist. Das ist doch eine Weisheit. Hat das den beiden gut getan? Hier sind ja auch Bibelleser drin. Ich hoffe, dass auch einige Christen hier sind. Ja. Hat dir das gut getan, dass sie geöffnete Augen hatten? Warum nicht? Weil sie damit gar nicht umgehen konnten. Wenn du etwas willst, was Gott dir nicht gibt, wird dich das umbringen. Merkt ihr diesen Satz? Wenn du etwas willst, was Gott nicht gut heißt, wird dich das genau umbringen. Gott wusste, warum er das getan hat. Das ist kein Spielverderber. Er wusste, der Mensch kann damit nicht umgehen. Durch diese geöffneten Augen hat der Mensch sich natürlich schon ein Stück weit gottähnlich gefühlt. Plötzlich hat er Erkenntnis gehabt von Gut und Böse. Die Erkenntnis selbst ist nicht schlecht, ist gut. Aber Gott hat sie bewusst in dieser Situation noch nicht gegeben. Und jedes Mal, wenn du voreilst und willst etwas haben, was Gott dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht gibt, werde ich das auch immer wieder umbringen. Wir neigen dazu, immer mehr haben zu wollen, als wir brauchen. Der Mensch war im Paradies, als das passierte. Im Paradies war das fürchterlich. Da gab es keine Bäume, keine Frucht. Gott war nicht da. Stimmt das? Ja, weil ihr so alle guckt. Das Paradies war herrlich. Es hatte ein Problem. Die Schlange war da. Der Satan. Aber Gott hat diesen Menschen jeden Baum gegeben. Er hätte überall essen können. Ein Baum nicht. Und der Mensch ist nicht zufrieden. Du kannst das ganze Paradies von Gott bekommen. Und du hast eine Sache, wo er sagt, da bitte nicht. Aber genau das will der Mensch haben. Der Mensch ist gierig, gierig und nochmal gierig. Er ist nie zufrieden mit dem, was er hat. Und ich sage bewusst, heutzutage leben viele Christen, die genauso sind. Meist kommen wir erst wieder zurück von unserem hohen Ross, wenn wir im Krankenhaus sind. Wenn wir auf einer onkologischen Abteilung sind, wo wir merken, wie grausam das Leben zuschlagen kann. Plötzlich wertschätzen wir, was Gott uns gibt. Leider muss der Mensch oft erst in Krisen geführt werden, damit die Augen aufgehen, was Gott ihm alles gegeben hat. Vieles, was du selbstverständlich nimmst, ist es nicht. Dass du hier sitzen kannst, ist nicht selbstverständlich. Es gibt Leute, die liegen jetzt, kämpfen um ihr Leben. Was du sehen kannst, ist nicht selbstverständlich. Wer von euch hat Enkelkinder? Finger hoch. Keiner? Doch. Wunderbar. Das ist ein Geschenk, dass du Enkelkinder haben darfst. Dass du sie sehen darfst, dass sie mit dir zusammen sein dürfen. Du hättest ja auch schon vorher sterben können. Das ist ein Geschenk. Dankst du dafür dem Herrn? Herr Jesus, danke, dass ich leben darf, dass ich dieses sehen darf, dass ich Augen habe, die sehen können. Die Philosophie und die Gnosis, das war schon ein Problem ganz früh in der Christenheit. Im Kolosserbrief muss Paulus schreiben, in Kapitel 2, die Verse 18, nehmt euch von denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlicher Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Wenn du Jesus wirklich in dein Leben hast und bist mit ihm verbunden, dann darfst du Anteil haben an dieser göttlichen Weisheit, an dieser Fülle. Und deswegen ist dieses Gebet, Herr, füll mich noch mehr, füll mich noch mehr. Er sagt, bist du verrückt? Mit was soll ich dich denn füllen? Ich bin doch schon da. Versteht ihr? Das ist vielleicht gut gemeint, Herr, füll mich, aber das ist biblisch falsch. Entweder Jesus ist da oder er ist nicht da. Philosophie, die Gnosis, die Intelligenz des Menschen, Gott zu erfassen mit dem Verstand, sind Bücher geschrieben von Leuten, die haben ein IQ von über 140. Stephen Hawking war wahrscheinlich einer der größten Denker der letzten Jahrhunderte. Hat ihm nur nichts genützt, er ist an Gott vorbeigegangen. Ich habe immer für den Mann gebetet und ich habe gebetet, Herr, wenn dieser Mann die Kurve kriegt, was könnte der ein Segen sein? Aber seine ganze Intelligenz hat ihm nichts genützt. Und wenn er sich nicht bekehrt hat, dann ist er mit seiner ganzen Erleuchtung der Philosophie in der ewigen Nacht der Hölle. Da nützt ihn überhaupt nichts. Also, man kann äußerlich einen großen Eindruck machen, aber es ist nicht der Herr, der dahinter steht. Menschen haben Erfindungen gemacht. Im Römerbrief sagt es Gott, der Mensch erfindet böse Dinge. Albert Einstein wusste nicht, was seine Erfindung für eine Grausamkeit für die Menschen bedeutet hat, als er die Atombombe erfunden hat. Ich würde das nicht als Segen bezeichnen. Der Mensch spielt jetzt immer mehr Gott in der Medizin, werden Versuche gemacht, mit dem Menschen, das ist moralisch und ethisch, nur zu verwerfen. Dass Gott diese Ärzte nicht auf die Stelle umbringt, ist eine Gnade des Herrn. Sie pfuschen in seine Schöpfung hinein. Und der Mensch denkt, er kann alles machen. Also äußerlich könnte man sagen, das ist doch super. Guck mal, was der Mensch ist. Aber Gott war nicht dahinter. Eine zweite Sache, die äußerlich scheinbar so sieht, dass man Erfolg hat. Kennt ihr das, Bibelleser? Der Turmbau zu Babel. Im ersten Buch Kapitel 11, im ersten Buch Mose Kapitel 11, die Verse 1 bis 9, da könnt ihr das mal alles lesen. Und in Vers 4, den möchte ich nur beleuchten. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Der Turm hält uns zusammen. Bis in den Himmel wollen. Der Mensch ohne Gott ist größtenwahnsinnig. Merkt ihr das? Der Mensch ohne Gott ist größtenwahnsinnig. Und dieses Zitat fand ich so schön. Viele Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Wisst ihr, bei diesem Turmbau zu Babel haben die Leute ein Großartiges geleistet. Hättest du von außen geschaut, hättest du gesagt, Mensch, wie der Herr die doch segnet. Guck mal, was die schaffen. So ein Gebäude, da muss doch der Herr segnen. Und er hat nicht gesegnet. Das war der Tag, an dem die Sprachen unterschiedlich wurden. Die Menschen konnten sich plötzlich nicht mehr miteinander unterhalten. Und wir wissen, wie schwierig das ist, wenn man sich nicht mit jemandem unterhalten kann. Das ist nicht schön, oder? Wer von euch kann Russisch? Finger hoch. Keiner, ne? Wer von euch kann Italienisch? Auch keiner dabei. Sieh mal, stell dir vor, du bist unterwegs, du triffst so einen. Du siehst in seinen Augen, er suchen. Du möchtest ihm von Jesus was erzählen. Du kannst es nicht. Deswegen ist es doch so schön, wenn man die Sprache versteht. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Zehnt ihr Roma, wir, wenn wir unsere Leute sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche gucken ja nicht mal an, weil sie nur noch auf dem Handy gucken oder auf ihre Uhr. Aber wenn man noch Menschen wenigstens angucken würde. Wenn ich in die Stadt gehe und sehe, wo ich bestimmt die sind oder die Roma. Latsche Divis Roma, Latsche Divis. Nur dieses Wort in Muttersprache. Heimat, oder? Ich freue mich darüber. Und das war damals genauso, die hatten eine Sprache. Aber Gott wusste, sie missbrauchen die Macht. Und er hat sie verwehrt, die Sprache. Ich bin Gott dankbar. Wer weiß, was daraus geworden wäre? Nur Chaos. Wenn der Mensch seine Verrücktheit ausspielt und will Gott sein, kommt am Ende die Hölle raus. Und deswegen hat Gott eingegriffen. Merkt ihr das? Äußerlich der Turmbau zu Babel, riesiges Gebäude, könnte man sagen, da ist was los, da ist doch der Herr. Siehst du, guck mal, die Menschen sind vom Herrn gesegnet. Waren die vom Herrn gesegnet? Nein. Gott musste mit Gericht sogar gehen, musste ihnen die Sprache wegnehmen, dass sie sich nicht mehr verstanden haben. Und dann gibt es die große unreine Kirche Babylon in der Offenbarung, Kapitel 18, Vers 3. Da steht, alle Völker haben sich mit ihrem Wein der Verführung betrunken. Sie konnten gar nicht genug bekommen. Auch die Herrscher dieser Erde haben sich mit ihr eingelassen und durch ihren ausschweifenden Lebensstil sind die Händler auf der ganzen Welt reich geworden. Das ist eine Kirche, die vorgibt, sie ist mit Gott unterwegs und ist eine Behausung des Satans. Und man könnte sagen, über die Hand, da sind doch so viele Menschen da. Das ist doch reich. Du guck dir mal die Kirche an. Ihr hier in euren erbärmlichen Raum, das ist doch lächerlich. Das ist eine kleine Hütte hier, wo ihr seid. Guck mal, wie unsere Kirche ist. Da passen 50.000 Leute rein, Scheinwerfer. Ja, ich wollte schon gerade sagen, da tritt Michael Jackson auf, aber der ist ja nicht mehr da. Aber wisst ihr, man will protzen nach außen. Das kommt nicht auf die äußere Hülle an. Du kannst zu Hause sein, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, wo nicht eingerichtet ist und Jesus ist da und wir sitzen auf Seifenkisten und wir beten den Herrn an. Da ist der Himmel. Und du kannst zu Hause in einem Palast wohnen mit 1000 Quadratmetern, nur das Feinste, Gold auf allen Möglichkeiten. Und Jesus ist nicht da, da ist der Teufel da in der Mitte. Es kommt nicht auf das Äußere an, Geschwister. Diese Kirche, hätten wir sie betrachtet mit menschlichen Augen, hätten wir gesagt, na, da müssen wir doch hin. Da ist was los. Da ist Reichtum. Die haben Erfolg. Was ist mit euch los?
Jemand hat mir gesagt, die Leute reden über dich schlecht, Christian. Ich sage, wer denn? Ja, die Weltlichen. Ich sage, Halleluja. Was? Ja.
Wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wir unterscheiden uns nicht von Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen, dann müssen wir uns überhaupt fragen, ist Jesus gar nicht da? Wenn du nicht mehr kritisiert wärst durch dein Leben und durch dein Handeln, ist das ein Zeichen, dass Jesus gar nicht in dein Leben handelt. Wenn Jesus in dein Leben handelt, dann eckst du an. Die Leute beleidigen dich, die eigene Familie. Früher konnte man mit dir schön hetzen. Früher konnte man die anrufen, da konnte man von morgens bis abends die Leute schön hetzen. Und heute sagt sie, du bete mal lieber für diese Schwester. Blöde Ziege, was sie ist. Fregelli doch, die rufe ich auch nicht mehr an. Ja, dann wirst du einsam. Früher als Mann hast die Puppen tanzen lassen, hast dicke Partys geschmissen, da warst du der Hero. Da haben sich alle um dich geschart. Die meisten Menschen sind Blutsauger, merkt euch das. Und wenn der Mensch nichts mehr zu haben ist, dann lassen sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Die interessieren sich gar nicht mehr für dich. Die meisten, die wünschen dir sogar, hoffentlich ist er am Boden. Und wenn er am Boden ist, dann kommen sie mit einem höhnischen Lächeln und treten nochmal schön rein. Och, schade, bang, auf meinen Tritt. Ach, du hast jetzt gar kein Auto mehr. Nee, ja, wir beten für dich. Das ist der Mensch. Wisst ihr, das ist nicht entscheidend. Lasst euch davon nicht blenden. Äußerlich hu. Es gibt so einen Spruch. Äußerlich hui, innen pfui. Bei vielen ist es so. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und das sagt die Bibel auch. Und Gott sagt es. Also lass dich nicht von diesem Turmbau, ja. Das ist ein Bild für, wir wollen nach die Sterne greifen. Wir sollen nicht nach den Stern greifen, wir sollen nach Jesus greifen. Und wenn du Jesus gefunden hast, warum bist du eigentlich noch auf der Suche nach den Sternen dieser Welt, die alle erlöschen werden? Alles, was auf dieser Erde ist, wird einmal verwesen. Ist so. Deswegen bist du ziemlich dumm, wenn du dich darauf bindest. Spätestens wenn du stirbst, du nimmst nichts mit. Das Einzige, was du mitnimmst, ist dein kaputtes Leben oder deine vertane Zeit. Die wirst du mitnehmen. Oder deine ganzen Sünden, wenn du sie nicht vorher den Herrn Jesus gebracht hast. Alles wird einmal hier bleiben. Ich habe nichts gegen Schönheit. Wenn du dir ein schönes Haus kaufen willst, kauf es dir. Richte es dir so schön ein, wie es geht. Aber denk daran, eines Tages fressen es die Ratten. Es bleibt nichts da. Es bleibt nichts da. Wenn du dich darauf bindest, bist du elendig, lieber Mensch. Alles, was du im Himmel investierst, an Geistlichkeit bleibt. Du investierst dein Geld für die Mission. Du unterstützt das Werk Gottes. Dieses Geld ist in der Bank Gottes. Es wird dir eines Tages entgegenkommen. Wenn du Missionare unterstützt, du weißt vielleicht gar nicht, wer das ist. Eines Tages tritt sich im Himmel einer, klopft auf die Schulter, sagt, Fritz, wer bist du? Keine Ahnung, ich bin Jörg aus Schweden. Ich weiß nicht, wer du bist. Du hast doch immer Geld gegeben für die Mission XY. Ja, die haben mich unterstützt. Durch dein Geld konnte ich über 1000 Menschen zum Herrn führen. Danke, Bruder, für dein Geld. Das ist doch schön, oder? Oder du investierst Zeit. Sind momentan viele krank bei uns? Und bist du auch da als Christ? Ich hoffe. Jesus sagt einmal, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich hatte nichts anzuziehen und du hast mir gegeben. Ich hatte Hunger und du hast mir Essen gegeben. Kennt ihr die Geschichte? Ein Mann hat gesagt, Herr, ich möchte dich mal, einen Tag möchte ich mit dir mal verbringen. Und dann sagt Gott zu ihm, morgen komme ich. Und der Mann ging in die Stadt und kaufte Brot und Wein und ganz gute Sachen. Und auf dem Weg nach Hause sitzt da jemand, zerlumpt. Er sagt, ach, den kann ich nicht sehen. Ich muss los, der Herr wurde zu Hause, aber na komm, nimmt den Mantel, gibt ihm das, Schuhe aus, gibt es denen alles hin. Geht ein bisschen weiter, da sitzt der eine, hat nichts zu trinken. Ja, aber das wollte ich Jesus jetzt geben, das kann ich doch ihm nicht geben. Was mache ich denn jetzt? Ich gebe ihm das. Gib denen das Trinken und kurz vor nach Hause gehen noch ein Obdachloser, der nichts zu essen hatte. Er sagt, ja, das kann ich nicht machen, das Brot, das muss ich Jesus jetzt geben, der kommt gleich zu mir. Aber ich kann den nicht so leiden sehen. Und dann kam er nichts mehr mit leeren Händen nach Hause, sitzt in seiner Küche und wartet auf Jesus. Die Zeit vergeht, 5, 8 Uhr, 20 Uhr, 12 Uhr, der Tag ist vorbei. Und dieser Mensch ist todtraurig. Man sagt, guck mal an, ich habe alles, was ich hatte, weggegeben. Und Jesus ist auch nicht gekommen, auch kein Verlass auf ihn. Und in dem Moment spricht Jesus zu ihnen und sagt, hallo mein Freund, ich bin hier.
Wie, du bist da? Du warst doch nicht da.
Doch, ich habe dich gestern dreimal bin ich dir begegnet.
Ja, aber wo warst du denn?
Ich war der nichts anzuziehen hatte.
Das meinst du nicht ernst, doch?
Kennst du dich an den Trainer erinnern, den du das letzte Trinken gegeben hast? Das war ich. Und das letzte Brot hast du mir gegeben. Ich finde diese Geschichte so schön, weil sie zeigt, auf was es ankommt im Leben. Nicht auf coole Sprüche oder nach den Sternen greifen, Menschen zu helfen. Wir können jeden Tag Menschen helfen, das ist unser Auftrag. Die Kranken zum Herrn Jesus bringen, nicht nur die körperlich Kranken, auch die geistlich Kranken. Dass wir sie zum Heiland bringen. Sind bei euch schon alle bekehrt in der Familie? Bei mir nicht. Kannst du abends ruhig schlafen mit den Gedanken, wenn mein Onkel sich nicht bekehrt, geht der ewig verloren? Ich nicht. Und deswegen möchte ich für ihn beten und wenn ich kann, ihn besuchen und ihn die Liebe Jesu groß machen. Onkel, ich bitte dich, nimm Jesus an. Du brauchst ihn. Ja, ach du, immer mit deinem Jesus. Ja, lass ihn ruhig so reden. Und den nächsten Tag werde ich es wieder machen. Ich werde es so lange machen, bis ich nicht mehr reden kann, bis der Herr mich eines Tages wegnimmt oder dass er sich bekehrt. Das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Bibelleser kennen die Situation im 4. Buch Mose, Kapitel 20, Verse 8 bis 13. Viel Wasser aus dem Felsen, ja. Gott sagte, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Sprecht dann vor ihren Augen zu den Felsen, dass er sein Wasser hergebe. So wirst du ihnen aus dem Felsen Wasser hervorbringen und Menschen und Vieh zu trinken geben. Mose nahm den Stab, der im Heiligtum vor Jahwe lag, und tat, wie ihm befohlen war. Zusammen mit Aaron brachte er die Menge vor dem Felsen zusammen und rief, und jetzt hört zu, was er sagt. Hört her, ihr Widerspenstigen! Können wir denn aus diesem Felsen Wasser für euch hervorkommen lassen? Und Mose hob den Stab und schlug damit zweimal gegen den Felsen. Da kam viel Wasser heraus, sodass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Da sagte Jahwe zu Mose und Aaron, weil ihr mich nicht vertraut und mich den Israeliten nicht als heilig vor Augen gestellt habt, dürft ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist die Quelle von Meriba. Meriba, Vorwurf, weil die Israeliten hier Jahwe Vorwürfe machten und er sich ihnen als der Heilige erwies. Und das Zitat, das Böse ist ja nie etwas anderes, als dass wir meinen, wir können es ohne Gott machen. Mose sollte zu dem Felsen sprechen. Was macht er? Er schlägt ihn. Zweimal. Das hat Gott nicht angeordnet. Aber es kam doch Wasser raus. Ja, war das ein Segen? Das hat Mose den Eintritt in Land Kanaan gekostet. Er durfte auf dem Berg Horeb, als er begraben wurde von Gott persönlich, das Land sehen, aber er durfte es nicht betreten. Josua hat das Volk in das Land Kanaan geführt. Das war eine ganz schlimme Sünde, die Mose hier begangen hat. Woran lag das Schlimme? Jetzt müssen wir ein bisschen in der Bibel uns auskennen. Im 2. Buch Mose 17, da gab Gott die Anordnung, dass Mose mit dem Stab gegen den Felsen schlagen sollte und Wasser sollte rauskommen. Und Mose hat es genauso getan und da war es ein Segen. Und hier gab es eine zweite Situation und Mose sollte zu den Felsen reden und er schlug ihn. Er war ungehorsam und er sagt, wir werden euch Wasser geben. Gott sagt, ich werde dem Volk geben. Er sagt, wir werden geben. Und wie nennt er seine Brüder? Ihr Widerspenstigen. Er ist hochmütig geworden. Drei Dinge, die uns das Genick brechen. Nicht richtig hinhören, wenn Gott redet. Eigenmächtig was dazu tun und hochmütig werden. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist auch interessant. Viele glauben, Mose hätte mit dem alten Stab darauf gehauen. Ja? Er hat ja auch einen Stab. Im 2. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 10, da hat Gott ihm diesen Stab gegeben und Mose hat vor den Zauberern Ägyptens diesen Stab auf das Wasser geschlagen und das Wasser wurde zu Blut. Aber mit diesem Stab hat er ihn nicht geschlagen, den Felsen. Im zweiten Buch Mose 17, da hat er seinen Stab dagegen geschlagen. Aber hier sollte er einen Stab nehmen, der vor Jahwe lag. Was war denn das für ein Stab? Das war der Stab von den Hohenpriester seines Bruders Aaron, an dem die Mandelblüten geblüht haben, ein Bild der Auferstehung. Was ist die geistliche Bedeutung? Der erste Stab ist ein Bild des Gesetzes. Mit diesem Stab wurde Wasser zu Blut. Und mit diesem Stab wurde der Felsen geschlagen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4 steht, der Fels im Alten Testament ist ein Bild für Christus. Das heißt, in diesem Bild, in diesem 2. Mose 17, als Mose diesen Stab nimmt und schlägt, das ist ein Bild, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er wurde geschlagen von wem? Mit dem Gesetzesstab. Das Gesetz, was dich und mich verurteilt, hat er geschlagen bekommen am Kreuz und sein Wasser wurde zu Blut, sein Leben wurde zu Blut, er musste sterben. Bei dem zweiten Stab war es ein Stab des hohen Priesters und der schlägt nicht. In 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3 steht, unser hoher Priester ist Jesus. Ein hoher Priester betet. Und den Fels, den kann man nicht zweimal schlagen. Jesus wurde einmal gekreuzigt, aber nicht das zweite Mal. Und er hat hier zweimal geschlagen. Und das war schon vorgeschattet eine Geistlichkeit. Aber rein äußerlich gesehen hätte man doch sagen können, Mensch, ich weiß gar nicht, was du willst. Das läuft doch, das Wasser läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Ist doch alles wunderbar. Nicht in Gottes Augen. Lasst euch nicht von äußerlichen Dingen täuschen. Ja, aber da passiert doch viel. Manche sagen, ja, da ist ein Mensch, der lebt zwar nicht so mit Gott, aber Menschen bekehren sich. Wisst ihr, Jesus und das Wort ist immer größer als wir Menschen. Jeder Prediger steht hinter dem Wort, nicht vor dem Wort. Das Wort, was ich euch predige, ist immer größer als mein Leben. Und selbst wenn ich ein Idiot wäre, könnte Gott sein Wort allein gebrauchen, dass du dich bekehrst. Das bedeutet aber nicht, dass ich in der Heiligung lebe. Gottes Wort ist souverän. Es kommen Menschen zum Glauben in Kirchen bei Pastoren, die gar nicht wiedergeboren sind. Warum? Die lesen das Wort vor und das Wort selbst schenkt das im Herzen die Bekehrung. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Pastor gesegnet ist, der selbst nicht an die Wiedergeburt und an das Wort Gottes glaubt. Gott ist größer. Und auch hier gibt seine Gnade Wasser. Das bedeutet aber nicht, dass sein Segen dahinter stand. In seiner großen Liebe und Gnade hat er dieses Wasser gegeben zum Tränken der Tiere. Aber das Wasser selbst, das Akt, dass das Wasser gekommen ist, war pure Sünde und hat Mose das Land Kanaan gekostet. Wir müssen schon genau hingucken. Nicht so oberflächlich reden. Ich habe das schon oft gesagt, ja, aber da bekehren sich doch Menschen, das ist doch ein ganz netter Kerl und da sind viele Leute in den Stunden. Ja, es wird ganz viel passieren in der Endzeit, das sagt die Bibel. Die antichristliche Kirche, die meisten wiedergeborenen Christen auch, die werden verführt werden. Das sage nicht ich, das sagt Jesus. Viele werden verführt. Und deswegen sagt er immer, prüfe, prüfe, prüfe. Und die Leute prüfen nicht mehr, lassen sich blenden. Ja, aber da passiert doch so viel. Ja, aber prüf doch mal. Welche Quelle ist das? Viele Menschen sind auf dem breiten Weg unterwegs. In Matthäus Kapitel 7, 13 und 14 steht, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind dorthin unterwegs, wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Rein äußerlich könnte man sagen, hey Kollege, umdrehen, du bist falsch. Es kann doch gar nicht sein, dass so viel in die andere Richtung geht. Du bist falsch, du musst umdrehen. Und das wird der Antichrist nutzen, um die Endzeitkirche zu verführen. Die meisten Christen werden reinfallen auf den falschen Christus. Das sagt die Bibel. Und es sind wenige, die gegen angehen. Du wirst einsam sein, wenn du da nicht mitmachst. Es verbünden sich immer mehr große Kirchen, Megachurches genannt. 50, 100.000 und noch so viele. Die Bibel warnt uns davor. Die letzte große Kirche ist eine Kirche der Verführung. Die Bibel sagt nicht, dass am Ende der Zeit große Erweckungen stattfinden. Das stimmt einfach nicht. Lass uns die Bibel lesen. Ich beweise dir 100 Mal, dass es nicht stimmt. Die Endzeit ist geprägt von Verführung und von Verführung und von Verführung. Und es ist die kleine Herde, laut Lukas. Die kleine Herde. Und es sind wenige, die den Weg finden zum Herrn. Ja, man macht heute Evangelisation. Aber was ist der Inhalt dieser Evangelisation? Menschen kommen, man bietet ihnen ein Programm, am besten setzt du dich hin, dann kommt vielleicht noch ein Popcorn dazu, eine Cola. Ja, man macht coole Musik, die schön ist, man macht Stimmung. Stimmung kann man machen ohne Jesus. Ich kann in ein Konzert gehen von Barry White, da war ich damals 2 Jahre, da war eine Stimmung drin, da habe ich so eine Gänsehaut gehabt. Da war aber nicht der Heilige Geist, das war die Musik, die mich emotional aufgeladen hat. Da sind Leute, die kommen dann hin und dann hat jemand eine coole Predigt, der ist cool angezogen, viel cooler als ich, sieht auch schlanker aus und hübscher als ich und smarte Typen und dann kommen sie hin und machen dicke Sprüche, kommt ein Chor, da kannst du uns alle in die Pfeife rauchen, sind Musiker, da kann die Welt nicht mehr mithalten. Das Orchester von Diana Ross und so, das ist uninteressant alles. Ja, kannst alles in die Tonne treten. Da wird ein Megaprogramm geboten. Und zum Schluss lud man die Leute ein und sagt, komm zum Herrn Jesus und alles wird gut. Komm zu Jesus, kriegst du Geld, hast Erfolg, wirst immer gesund bleiben. Komm zum Jesus, nun probier doch mal, nun gib ihm doch dein Leben. Ja, mach ich. Jetzt ist klar, dass er das macht. Nichts von Sünde, nichts von Hölle. Nicht überschlage die Kosten. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du Schwierigkeiten. Viel mehr als vorher. Wenn du dich bekehrst, bekommst du erst die Probleme. Vor der Bekehrung hat der Teufel dich. Aber wenn du dich zu Jesus hinwendest, dann fangen die Probleme an. Und dann kriegst du Gegenwind in der eigenen Familie. Das ist Evangelium. Und nicht dieses andere verführerische. Komm zu Jesus, alles wird gut. Tralala, palala. Das ist alles Geschichten erzählen. Und wisst ihr, das ist wichtig, dass wir darauf achten. Ich freue mich für jeden, der wirklich zum Glauben kommt. Ich freue mich, wenn eine Kirche 10.000 fassen kann. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich freue mich wirklich von Herzen. Aber ich freue mich nicht, wenn eine Kirche aufgebaut wird auf Verführungsprinzipien. Wenn man Menschen Sand in die Augen streut und ein falsches Evangelium verkündet. Ich muss den Menschen die Wahrheit sagen. Zu mir ist mein junger Mann gekommen, Onkel Christian, ich möchte mich bekehren. Und alle haben gesagt, ja, bekehr den, geh mit denen auf den Knien. Ich habe gesagt, Junge, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Weißt du, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein? Muss ich denn die anderen Sachen lassen? Ja, aber Jesus wird dir die Kraft geben, aber du kannst nicht mehr so weiterleben wie vorher. Das will ich nicht. War das falsch, was ich gemacht habe? Wenn du so glaubst, dann bist du ein Verführer. Ich musste diesen Menschen die Wahrheit sagen. Es ist nicht leicht, mit Jesus zu leben. Es ist der einzige Weg. Du brauchst diesen Jesus. Aber wenn du Jesus dein Leben übergibst, dann hast du nichts mehr zu sagen. Das wird heute nicht gepredigt. Man tut Menschen sagen, es ist alles schön, alles wunderbar, alles Erfolg. Wie so ein Tambourin, den du immer mit Lametta schmeckst. Das ist aber nicht die Botschaft der Bibel. Ihr jungen Menschen, es ist schwer, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich beneide euch nicht um euren Stand. So viel gesündigt, so eine Verführung, wie ihr habt, das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Du musst nicht zu bestimmten Straßen und Ecken gehen, du musst nur das Handy aufmachen. Das ist ja eine Seuche. Und da heilig zu leben, klar mit dem Herrn zu leben, das ist so eine Gnade. Dinge, wo früher Menschen in Sünde reingefallen sind, mit 17, 18, das praktizieren heute 8-, 9-Jährige. Die Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes von Sünde durchdrängt. Und dann kommen wir als Christen mit Jesus. Und dann bist du unter deinen Cousins. Na, prala, hoi, kram, Herr Kodivis. Wollen wir richtig einen durchziehen. Ich will mit Jesus unterwegs sein. Baru, Devil, nein. Was ist denn mit dir geworden? Junge, was ist mit dir geworden? Und ich kenne das von früher noch. Und jetzt ist das noch viel schlimmer. Und dann wärst du einsam als junger Mensch. Dann meiden sie sich. Ach, da kommt der Spinner wieder. Oder die rufen dich gar nicht mehr an. Und dann wird der Kreis deiner Freunde klein. Und dann ist es nicht einfach, dem Herrn treu zu bleiben. Ich habe früher dann Kompromisse gemacht. Ja, ich komme mit. Man muss sich ja auch nicht betrinken. Kennt ihr diese ganzen Sachen, ne? Trink nur ein Bier. Ja. Der Letzte aus der Diskothek, der raus war, war ich. Die Biere konnte ich nicht mehr zählen, wusste ich nicht, wie viel. Aber ich war der Letzte, der rausgegangen ist. Das habe ich ein paar Mal gemacht und irgendwann habe ich gesagt, Jungs, ich liebe euch über alles. Aber ich muss mich jetzt entscheiden, ich muss mit Jesus gehen und ich kann mit euch nicht mehr um die Dörfer ziehen. Misch du, wenn das so ist. Samstag, Telefon, Prala, Hintergrund, Barry White, nein, alles da, ja. Und dann ist man schon so gegangen, ich habe gesagt, nein. Es bringt nichts. Es ist nicht einfach, aber das Ziel lohnt sich. Das möchte ich dir sagen als junger Mensch. Sei bereit, den Preis zu zahlen. Jesus hat für dich sein Leben gegeben. Gib du ihm deine Zeit. Und alles, was du hast, gibst du in besten Händen. Du hast nur ein Leben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, was der da immer redet. Keiner von uns weiß, ob er nach Hause kommt, lebendig. Ich habe so viele Menschen erlebt, junge Menschen. Gago, mir begehre, warum, und ich mache es wirklich. Und dann kriege ich abends einen Anruf. Christian, du weißt nicht, was passiert ist. Ein Junge damals in München, den ich kannte. Was ist denn passiert? Du Brinjelis doch, du kennst doch den. Was ist mit ihm? Er ist tot. Was? Ja, 15 oder 16 Jahre. Er war so kurz davor, sein Leben Jesus zu geben. Ich weiß nicht, wo er ist, es steht mir nicht zu, das weiß Gott. Aber ich weiß nicht, ob er die Kurve gekriegt hat. Tausch dieses kurze Vergnügen der Sünde nicht ein mit der ewigen Herrlichkeit. Du wirst es einmal bitter bereuen. Die ganze Welt, viele Menschen sind auf dem breiten Weg unterwegs. Wisst ihr, die ganze Welt macht sich auf. Wo? Zacharja 14, 1 bis 3. Alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern, die Frauen schänden. Die Hälfte aller Einwohner wird in die Gefangenschaft geführt. Nur ein Rest des Volkes darf in der Stadt bleiben. Dann aber wird Jahwe selbst gegen jene Völker in den Kampf ziehen, so wie er es schon früher getan hat. Wir sehen das vor unseren Augen. Der Iran hat Israel angegriffen. Wir stehen kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Das wird nicht dabei bleiben, falls ihr das denkt. Muss ich euch enttäuschen. Die Bibel sagt es, dass alle Völker sich versammeln werden gegen Israel. Das ist der Anfang. Jetzt wird Israel angegriffen. Der Feind aus dem Norden, die warten. Die Türkei, Syrien, später Russland, die warten nur. Amerika wartet auch, aber der Russe auch. Und es wird zu dieser Schlacht kommen, die Schlacht zu Armageddon. Zacharja 14, die ganzen Völker werden Israel versuchen, platt zu machen. Und dann wird Jesus wiederkommen, sichtbar auf den Ölberg. Und wir stehen in dieser Zeit. Und jetzt könnte man denken, ja, da muss Israel doch falsch sein. Die ganzen Völker sind gegen Israel. Ist Israel falsch? Ist Israel falsch? Das ist Gottes Volk. Aber die ganze Welt ist gegen das Volk Gottes. Das ist der Normalzustand. In Israel ist es genauso wie mit deinem Leben. Viele Menschen, ja, das mag sein, aber wir sind alle verführt. Diese ganzen Völker, die gegen Israel aufziehen, die wird Gott richten. Gott wird eingreifen. Könnte noch so groß sein. Und das Letzte. Die Bibel sagt, dass es eine Zeit geben wird, wo Leute Weissagung haben, Dämonen austreiben, viele Wunderwerke tun. Matthäus 7, die Verse 21, 23. Der Jesus sagt, nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, haben wir nicht mit deinem Namen geweissagt? Herr, mit deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan. Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt, macht euch fort. Ihr habt nie auf mich gehört. Das ist eine Ohrfeige für alle, die behaupten, aber das sind doch Zeichen, die hier passieren. Ja, die Bibel spricht von Zeichen der Verführung. 2. Thessalonicher, es werden viele Zeichen und Wunder geschehen. Haben wir nicht mit deinen Namen? Manche Menschen glauben, dass das ein Erkennungszeichen sei. Der Teufel lässt das zu. Das interessiert ihn gar nicht. Hauptsache der Mensch wird verehrt. Es gibt manche Gemeinden, da werden sogenannte Heilungsprediger oder Pastoren, die werden behandelt, als wenn sie der Engel Gabriel wären. Und die lassen sich auch noch so behandeln, das ist noch schlimmer. Die denken, sie wären was Besonderes. Die haben genügend Geld und lassen sich von der Gemeinde aushalten. In meiner Bibel steht, wer nicht arbeitet, der soll noch nicht mal was zu essen kriegen. Das sind Menschen, die lassen sich hofieren. Hallo, ich bin der große Pastor. Heute heile ich. Das glaube ich, dass du heilst, der Jesus auf jeden Fall nicht. Und der Teufel gebraucht solche Menschen und lässt auch was tun. Der Teufel kann heilen, Leute. Jetzt denkt ihr, wie steht denn das in der Bibel? Wollen wir mal ein bisschen die Bibel lesen. 2. Buch Mose 7, die Verse 11 bis 12. Da ließ der Pharao seine weisen Männer und Zauberer rufen. Mit Hilfe ihrer Magie vollbrachten sie genau dasselbe, was Mose tat. Jeder warf seinen Stab hin und sofort wurden Schlangen daraus. Doch Aarons Schlange fraß alle anderen. Der Teufel kann das auch. Der kann auch Wunder tun. In 2. Korinther 11 wird der Satan vorgestellt und 12. Er wird dort dargestellt als jemand, der sich verstellen kann, als ein Engel des Lichtes. Er war einer. Er war der höchste Engel. Der Satan war höher als Michael und Gabriel. Kann ich sagen, warum? Nirgendwo steht in der Bibel, dass irgendjemand gesalbt war als Engel, außer er war gesalbt. Das lesen wir in Hesekiel. Er war ein gesalbter Cherub. Cherubine sind die Engel, die vor Gottes Thron auf Gottes Gerechtigkeit achten. Er war direkt vor dem Thron. Er weiß, wie Gott ist. Er kennt ihn besser, vielleicht sogar noch als wir. Und er kennt seine Macht. Und er kann das machen. Und Gott lässt es zu. Warum lässt Gott das zu? Damit wir prüfen. 2. Mose Kapitel 7, 22. Doch wieder brachten die ägyptischen Zauberer mit ihren Zauberkünsten dasselbe fertig. Deshalb blieb das Herz des Pharao hart und er hörte nicht auf Mose und Aaron, so wie der Herr es vorausgesagt hatte. 2. Mose 8, 3. Doch den Zauberern des Königs gelang mit ihrer Magie dasselbe. Auch sie ließen Frösche aus Ägypten kommen. Jetzt guckt man, der Mose bringt ein Wunder, da ist der Herr. Das Gleiche konnten die anderen auch. Und die breite Masse der heutigen Christenheit, die hätten die Magier angebetet, weil sie nämlich nicht mehr unterscheiden können, wo Gott handelt und der Teufel, weil sie sich blenden lassen. Und deswegen ist diese Botschaft so wichtig. Lass dich nicht mehr blenden. Kennst du deine Bibel überhaupt? Ich kenne manche Christen, die verlassen sich nur auf ihren Pastor. Solche Christen sind in Untergang geweiht. Euer Pastor Christian Rosenberg ist ein elender, dreckiger Sünder, der jeden Tag das Blut Jesu braucht für die Vergebung seiner Sünden. Ich bin mindestens genauso schlecht wie du. Wenn der Herr Jesus mich nicht hält, bin ich für alle Schandtaten auf Gottes Boden zu kriegen. Und jeder Pastor, der euch etwas anderes erzählt, ist ein Scharlatan. Jeder Pastor. Es gibt manche Pastoren, die glauben, die Sonne strahlt aus ihren Ohren raus. Die sollten mal Buße tun für ihren Hochmut. Manche knechten und versklaven andere. Manche sagen, die Stühle müssen aufgetragen werden. Ja, aber doch nicht ich. Hör mal zu, ich bin euer Pastor. Ja, das stimmt. Deswegen musst du auch die Füße waschen als Pastor. Das hat nämlich Jesus getan. Der Höchste von euch ist der Diener von allen. Leute, wenn ihr irgendeinen Pastor habt und wenn ich so bin, holt die Keule raus und haut sie mir um die Ohren. Ein Pastor, der sich überhebt, der glaubt zu herrschen, auf Ort und Stelle umdrehen und abhauen, du bist ganz schlimm in einer Verführung geraten. Ich weiß, dass man das heute nicht mehr hören will. Das interessiert mich aber sehr wenig. Weil ich eines Tages vor meinem Herrn stehe. Und was ihr denkt, ist in einem gewissen Punkt für mich schon wichtig, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, was Jesus will. Und das ist manchmal nicht einfach. Manchmal zerreißt unser Herz, weil Jesus etwas will, was nicht einfach ist, umzusetzen. Aber wisst ihr, was Ernst Modersohn so richtig zitiert? Und mit diesem Zitat möchte ich enden. Der Geist Gottes macht Jesus groß. Aber der Geist von unten macht die Menschen groß. Falls du gedacht hättest, aber Christian, ich habe meine Hoffnung auf dich gesetzt, muss ich dich ganz schlimm enttäuschen. Wenn du auf mich baust, dann wirst du untergehen. Zu 100%. Der Einzige, an den du dich binden musst, und das, wenn du alles vergisst, du kannst alles vergessen, was ich heute gesagt habe, wenn du das mitnimmst. Binde dich mit allem, was du hast, nur an einen Einzigen, an Jesus Christus. Das ist die einzige Gebundenheit, wo du nie untergehen wirst. Ich wünsche mir das von Herzen, dass wir prüfen. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir nicht reinfallen. Ich habe Angst, ich bete jeden Tag dafür. Ich weiß nicht, ob du dafür betest, weil in meiner Bibel steht, am Ende der Tage da werden so viele abfallen vom Glauben. Und es sind schon ganz andere Männer und Frauen von Gott abgefallen. Und deswegen flehe ich meinen Heiland jeden Morgen an: Jesus, ich flehe dich an, lass mich bei dir bleiben. Lass mich nicht von dir wegkommen. Ich stehe in der großen Gefahr, dich zu verleugnen, meine eigene Sachen zu machen. Ich flehe dich an, lass mich immer bei dir bleiben, immer in deiner Nähe, bis du kommst oder bis du mich heimholst. Amen. Vielleicht beten wir noch gemeinsam. Ich habe einen Vorschlag, das müsst du nicht machen, das ist nur ein Vorschlag. Du hast heute einiges gehört. Vielleicht konnte dir Gott einiges zeigen. Vielleicht ist etwas groß geworden, ich weiß es nicht. Sag ihm das. Nicht morgen, auch nicht heute Abend, jetzt. Nimm dir die Zeit, dort wo du bist, und rede mit deinem Herrn. Sag ihm das. Sag ihm das, was dir eben groß geworden ist. Mit deinen Worten. Dafür brauchst du keinen Pastor. Du brauchst einfach ein einfaches Gebet, was ehrlich ist, vor deinem Herrn bringen. Wir werden jetzt eine Minute still werden und jeder von euch und auch ich darf dem Herrn mein Herz ausschütten. Und danach bete ich noch mit uns zusammen laut. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir als deine Kinder zu dir kommen. Und das dürfen wir nur, weil wir versöhnt sind durch deinen Sohn. Vater, wir bitten dich von Herzen, dass du uns hilfst, dass wir nicht reinfallen auf die Verführungskünste des Satans, gerade in der Zeit, in der wir leben. Dein Wort warnt uns, dass wir prüfen sollen. Dein Wort warnt uns, dass viele abfallen. Und Herr, unser Herz ist so verdorben. Wir sind so schnell manipulierbar. Deswegen bitten wir dich, Herr Jesus Christus, von Herzen, dass du uns an deinen Herz bindest. Dass wir bis zu unserem letzten Atemzug oder bis deiner Wiederkunft treu bleiben. Hilf uns, Herr, dass wir nicht uns blenden lassen. Schenk, dass wir uns neu auch Erkenntnisse holen aus deinem Wort. Und dass wir in deiner Nähe bleiben, Heiland. Pass du ganz gut auf uns auf, wir brauchen das. Und wir bitten dich nochmal als Gemeinde, für den kleinen Lenny, der so schwer erkrankt ist. Herr, wenn du willst, kannst du ihn gesund machen, das glauben wir. Und wir legen ihn in deine Hand. Rühre du ihn an, in Jesu Namen.